Ja, der Manfred hat es gerade gesagt. Wer es glaubt, wird selig. Wir Franken sagen, wer es glaubt, wird selig. Und ich denke, das ist ein Sprichwort, das bei uns oft verwendet wird. Wir sagen es manchmal, wenn wir nicht genau wissen, um was es geht, wenn man es nicht beweisen kann. Manche sagen auch dann noch, das kannst du deinem Friseur erzählen, weil der weiß ja auch oft die Neuigkeiten. Und ob es stimmt, wissen wir ja nicht immer. Ja, was heißt denn das Wort selig eigentlich? Das bedeutet bewahren, heilen und retten. Und so hat es auch der Luther übersetzt. Wie bewerten wir denn diese Aussage? Manche Jünger sagen, keine Ahnung oder so. Wenn wir uns vor Augen stellen, dass wir ja sonst so vieles glauben, ja, wenn wir zum Mittagessen gehen, prüft ihr denn genau die Angaben, was in dem Essen drin ist? Oder wenn wir zum Arzt gehen, wenn der Arzt eine Diagnose stellt, stellen wir die in Frage oder nehmen wir die einfach so hin und glauben es? Wenn es aber um die Bibel geht, da schaut es schon anders aus. Da wird vieles in Frage gestellt und überprüft. Ich denke, manchmal ist es ja auch gut so, damit man auch weiß, von was das man spricht. Was du glaubst oder was du lebst, das musst du selber entscheiden. Die Bibel möchte uns behilflich sein, unser Leben hier auf dieser Erde so zu leben, wie es uns Gott durch seinen Sohn Jesus Christus zugesagt hat. Also, alle Voraussetzungen sind eigentlich gegeben. Und ich möchte heute eigentlich mit zwei Versen aus dem Alten Testament anfangen. Jesaja 12, die Verse 4 und 5. An den Tag werdet ihr sagen, preist Jahwe, ruft seinen Namen aus, macht unter den Völkern sein Wirken bekannt, sagt ihnen, wie unvergleichlich groß er ist, singt und spielt ihm zur Ehre, denn er hat Gewaltiges getan. Und erfahren soll es die ganze Welt. Das ist für mich ein Vers, der mich wieder immer wieder ermutigt, da die frohe Botschaft weiterzugeben. Es herrscht noch Gnadenzeit, wir wissen nicht, wie lang. Und Gott ruft immer noch Menschen zu sich. Und wir Menschen dürfen behilflich sein, dass diese Botschaft da hinausgedrungen wird und dass sie den Menschen dient. Und ihr wisst alle, der Prophet Jesaja, sein Name bedeutet ja, Jahwe ist Heil. Der wird im Jahr, im Todesjahr des Königs Usias berufen. Und er hat im Tempel eine Vision gehabt, wo dann der allmächtige Gott begegnet ist. Ihr könnt es alle gerne mal zu Hause nachlesen, wie der Jesaja eigentlich berufen worden ist, diesen Dienst zu tun. Und er hat eine schwere Aufgabe bekommen, das wissen wir alle. Er war ein Bote und hat seinem Volk ein Gericht verkündigt, weil sich sein Volk immer mehr erstarrt hat und von Gott weggegangen ist. Und der Jesaja hat gelebt so 740 bis 960 vor Christus. Und der Jesaja verkündigt sein Volk wirklich Buße und Gericht. Er selber hat vorausgesagt, dass sich ein Rest des Volkes bekehren wird. Und der Jesaja gibt sein Volk dadurch eine ganz neue Hoffnung. Und er kennt ganz klar die Gestalt des Messias, wie er kommt. Das hat kein anderer Prophet so auf dem Herzen gehabt wie der Jesaja. Und in dem 12. Kapitel lesen wir von einem Dankeslied der Erlösten. Und im Vers 4 steht, dankt den Herrn, ruft an seinen Namen, macht kund unter den Völkern sein Tun und verkündigt, wie sein Name so groß ist. Das war damals. Wie gehen wir Menschen jetzt mit dieser Botschaft um? Wem gilt denn eigentlich diese Verheißung, von der Jesaja vorausgesagt hat? Es wird einer kommen, auf dessen Schulter ruht die Herrschaft, ein Friedefürst. Und wir wissen es alle, diese Botschaft gilt jedem, der sich für Jesus Christus entschieden hat oder auch noch entscheiden wird. Jetzt meine Frage, was hindert manchen Menschen, ihm nachzufolgen? Verstehen wir seine Botschaft nicht oder verkünden wir, die das Evangelium ja angenommen haben, nicht die ganze Botschaft? Nehmen wir was weg oder tun wir was hinzu? Und der Paulus hat gesagt, ich werde es nicht wagen, auch nur etwas zu reden, was Christus nicht durch mich gewirkt hat. Und deswegen hat der Name Jesus so eine große Bedeutung für uns Menschen. Wir wissen, mit wem wir es zu tun haben, was er für die Menschen getan hat. Und ich denke, wir können nicht oft genug drüber reden und über ihn berichten. Und deshalb ist es mir auch immer wieder wichtig, einmal nachzufragen, sind wir denn wiedergeboren? Weil wir müssen eigentlich wiedergeboren sein, wenn wir erkennen, was Jesus von uns möchte. Und Jesus hat gesagt, nicht jeder, der Herr, Herr sagt, der ist auch gerettet. Es muss was sichtbar sein in unserem Leben, wenn wir Nachfolger sind, wenn wir Nachahmer sind. Wir sollen ein Vorbild haben. Und das fordert ja einen festen und einen tiefen Glauben. Ich möchte es jetzt einmal mit so einem Fußballfan vergleichen. Ja? Schauen wir uns einmal so einen richtigen Fußballfan an, was der macht. Der geht regelmäßig zu den Spielen, der ist voll informiert, der schwärmt über seine Lieblingsspieler und er gibt da richtig Geld aus, um zu zeigen, zu welchem Verein er sich einfach hingezogen fühlt. Ich war früher auch so ein Fan. Ich habe auch viele Stars kennt und habe versucht, denen nachzueifern, ihr Tricks nachzumachen. Aber das ist mir nicht immer geglückt. Und mein Traum war es, einfach einmal früher gegen so einen richtigen Star Fußball spielen zu dürfen. Es hat leider nicht geklappt. Erst im hohen Alter, also Mitte 40 so jetzt einmal, wo eigentlich kein Fußballspieler mehr ist, da hat mir Gott wirklich diesen Wunsch erfüllt. Und ich konnte wirklich gegen den FC Nürnberg spielen. Und ich habe damals gegen diesen Welttorwart, gegen diesen Köpke auch ein Tor köpfen dürfen. Also das war für mich was ganz, ganz Besonderes. Aber wenn ihr es vielleicht nicht nachvollziehen könnt. Aber das war für mich wirklich was ganz, ganz Wichtiges. Damals, und da war ja auch noch frisch im Glauben. Mittlerweile spielt mir das nicht mehr so viel Rolle. Ich kenne manchmal nicht einmal mehr die Spieler. Aber ich wollte euch nur sagen, was ein richtiger Nachahmer ist, der versucht wirklich, den nachzuahmen und über den alles zu wissen, für wem er schwärmt. Und dann frage ich mich, wollen wir das auch für Jesus wissen? Sind wir da auch immer wieder neu dran? Warum ist denn Jesus einfach so herrlich und so einzigartig? Was macht man denn so unvergleichbar? Wir wissen alle, dass Jesus die zentrale Figur in der Bibel ist. Wir haben es vorhin gehört. Und jeder, der schon im Alten Testament gelesen hat, der weiß um die vielen Voraussagen, wo es um Jesus geht. Wenn wir ins Neue Testament schauen, dann sehen wir ja, dass Jesus fast auf jeder Seite erwähnt wird. Auf der ersten Seite vom Matthäus-Evangelium steht, das ist die Geschichte unseres Herrn Jesus Christus. Und in der Offenbarung im letzten Vers steht, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit uns allen. Also wir sehen einfach, dass Jesus wirklich einen wunderbaren Platz in der Bibel bekommen hat. Warum wird man denn eigentlich so ein Platz in der Bibel eingeräumt? Was macht man überhaupt so einzigartig? Und es steht drin, niemand kommt ihm gleich, er steht über allen. Und Jesus dort zu stellen, sein wunderbares Leben zu beleuchten, ist nahezu unmöglich. Es heißt, selbst die Ewigkeit reicht nicht aus, ihn in seiner Vollkommenheit zu erfassen. Und der Johannes der Täufer taufte ihn mit der Zustimmung des Heiligen Geistes und dann hat er gesagt, der von da oben kommt, der steht über allem. Der erste Punkt, Jesus ist herrlich, weil er aus der Ewigkeit kommt. Und die Existenz von Jesus fing nicht erst an, wie er geboren worden ist durch die Maria. Denn ehe die Welt war, war Jesus schon beim Vater in der Herrlichkeit. Jesus Geburt war zwar der Neubeginn von einem Menschen, aber vielmehr bedeutet er die Fleischwerdung des ewigen Sohnes Gottes. Und er hat die Herrlichkeit des Vaters verlassen, wurde Mensch und wohnte unter uns. Und da Jesus ja vor Anbeginn war, dann weiß er auch, wer du bist, wer ich bin. Was wir fühlen, also wir können dann auch nichts verstecken in unserem Herzen, er kennt uns durch und durch. Und da Jesus ja fähig ist, all unsere Bedürfnisse zu stillen, dürfen wir auch alles anvertrauen, was uns bewegt, was in unserem Herzen ist. Der Mensch kann nicht in unser Herz schauen, aber Jesus kennt alle Wünsche unseres Herzens. Und in der Bibel steht ja, dass wir schon vom Anfang an Auserwählte von Gott sind. Und jetzt können wir fragen, werden alle gerettet? Können wir leben, wie wir wollen? Oder müssen wir doch irgendwas für unsere Rettung tun? Und die Antwort, die finden wir in Römer 3, 24. Da steht nämlich, alle, die glauben, werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschieht. Und die Betonung liegt hier auf alle, die glauben. Das heißt, Jesus sollte in meinem Herzen Platz gefunden haben. Und der Glaube, der uns durch Jesus rettet, der führt ja zum ewigen Leben. So können wir es ja in der Bibel nachlesen. Und ich sage es immer wieder, keine Taufe, keine Religionszugehörigkeit, kein Bade, kein anderer Mensch kann das bewirken. Jeder muss sich selbst für Jesus Christus entscheiden. Jesus ist einfach der Schlüssel, der Code, wie man im Neuen Moderner sagt, zu unserem Leben, zu Gott. Der zweite Punkt. Jesus ist einzigartig aufgrund seiner übernatürlichen Geburt. Und in der Bibel steht, dass die Mutter Jesu eine Jungfrau war, empfangen vom Heiligen Geist. Und der Prophet Micha und so viele Evangelisten berichten davon. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Jungfrau. Und die Maria ist die einzige Frau der Menschheitsgeschichte, die ein Baby in den Händen hielt, das nie an irdischen Vater gehabt hat. Niemals zuvor hat es ein vergleichbares Ereignis gegeben. Und niemals wieder wird es eine solch göttliche Abstammung geben. Jesus, der Sohn, ist in diese Welt hineingeboren worden, um uns zu retten. Weihnachten, Ostern liegen hinter uns. Und Menschen, die nur an solchen Feiertagen in die Kirche gehen, die haben keinen festen Glauben. Da ist Jesus höchstens ein Lückenbüßer in ihrem Leben, damit sie mal wieder ein frohes Ereignis haben, wenn ihr mal Weihnachten oder Ostern in Gottesdienst gehen kann. Gottes Sohn ist Mensch geworden durch die Jungfrau Maria, empfangen vom Heiligen Geist. Und wer das nicht anerkennen kann, der nimmt sich einfach die Hoffnung, von der Jesaja gesprochen hat. Jesus, der Retter, ist geboren. Erklären können wir das nicht. Aber das Wort Gottes sagt es uns immer wieder. Und wir dürfen es glauben. Und ich denke, mancher ist für so eine Aussage auch schon mal belächelt worden. Der dritte Punkt. Jesus ist heilig aufgrund seines vollkommenen Lebens. Jesus ist vollkommener Gott und auch gleichzeitig vollkommener Mensch gewesen. Als Mensch hat er Hunger gehabt, als Gott ist er das Brot des Lebens. Als Mensch sagte er, mich dürstet, als Gott ist er die Quelle. Als Mensch war er müde, als Gott gibt er allen Ruhe, die zu ihm kommen. Als Mensch hat er gebetet, als Gott hört und erhört er unsere Gebete. Als Mensch weinte er, als Gott wischt er all unsere Tränen ab. Ich denke jetzt an Daniel und an die Kadi. Sein Leben wurde und wird so kritisch und sorgfältig geprüft, wie das keines anderen Menschen. Und doch haben Generationen von Menschen bekannt, er war der vollkommenste Mensch, der hier auf dieser Erde gelebt hat. Er hat keinen einzigen Fehler begangen. Niemand konnte ihm je eine Sünde nachsagen. Und wenn Jesus einmal zornig geworden ist, dann war es wirklich nur zur Ehre Gottes. Wir kennen alle die Geschichte, wo die Menschen aus dem Tempel rausgetrieben hat. Die Geldwechsler und die Händler. Und er hat nichts gesagt, was er jemals hätte zurücknehmen müssen. Nicht einmal seine erbittersten Feinde konnten ihm etwas nachweisen, um ihn verurteilen zu können. Und bei Johannes 8, Vers 46 steht, wer von euch kann mir eine Sünde nachweisen? Selbst der Judas, der ihn verraten hat, hat ihm bekennen müssen, dass er unschuldiges Blut verraten hat. Und der Pilatus wollte ihn dann auch nicht verurteilen, weil er keine Schuld an ihm gefunden hat. Und der Hauptmann unterm Kreuz hat gesagt, wahrhaftig, dies war Gottes Sohn. Und wie ich auf der Reha war, haben wir viel über Gott gesprochen. Und sobald wie der Name Jesus mitgekommen ist, dann haben doch viele gesagt, mit Jesus können wir nichts anfangen. Viele sagen, Jesus war ein religiöser Führer, vielleicht sogar ein Betrüger. Aber wir wissen es besser, in der Bibel steht es anders. Der vierte Punkt, Jesus ist göttlich aufgrund seiner übernatürlichen Macht und seiner vollkommenen Lehre. Jesus hat so eine Macht gehabt, dass er das Ohr, dass Petrus den Soldaten abgeschlagen hat, dass er das angefasst hat und es war wieder heil. Er war von Gott bevollmächtigt, solche Wunder zu tun. Und bei Johannes 1 steht, alle Dinge sind durch das Wort gemacht und ohne das Wort ist nichts gemacht. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Alles ist ihm untertan. Und wie Jesus in den Himmel aufgestiegen ist, hat er gesagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Wir wissen alle, die Wunder, die er gemacht hat. Er ist auf dem Wasser gegangen, er hat Kranke gesund gemacht, die Blinden hat er wieder sehend gemacht. Und Jesus ist einfach die Antwort auf all unsere Fragen. Jesus hat die Welt verändert. Er verändert Nationen. Und Jesus hat vieles vorausgesagt. Und was er gepredigt hat und was er gelehrt hat, das hat er stets mit Vollmacht gemacht. Die Schriftgelehrten damals, das wissen wir alles, das waren Lehrer, die die Gesetze der Juden vertreten haben. Und sie haben viel Zeit darüber verbracht, über einige Wörter zu streiten, die zu nichts geführt haben. Und sie haben sich immer wieder beruht auf irgendwelche Autoritäten. Jesu Reden dagegen war anders. Wenn wir in der Bergpredigt nachlesen, da heißt es, er aber lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Und Jesus sagt immer wieder, aber ich sage euch und nicht der und der hat euch gesagt. Und Jesus hat auch Verantwortung übernommen über das, was er gesagt hat. Und wir wissen alle, seine Worte haben heute noch die gleiche Bedeutung wie damals. Da kann man nichts wegnehmen und kann man auch nichts dazu tun. Seine Worte werden nie vergehen. Und der fünfte Punkt, Jesus ist herrlich aufgrund seines Opfertods. Wir wissen von vielen bedeutenden Männern, die auf dieser Welt viel Gutes getan haben, die geehrt und geschätzt werden. Jesus ist vor allem dafür bekannt, für seinen qualvollen Tod am Kreuz. Und dieses Sühneopfer von Jesus zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel. Und sein Sterben auf Golgatha wurde vor Tausenden von Jahren schon vorausgesagt. Und sein Tod wurde bildhaft in den Opfern Israels dargestellt. Denkt man nur an das Opferlamm. Und Jesus sprach von seinem Tod, wie er gesagt hat, deshalb bin ich auf diese Welt gekommen. Und am Ende seines qualvollen Todes zerriss der Vorhang im Tempel. Die Sonne hat sich verfinstert, als er sein Haupt neigte und sprach, es ist vollbracht. Wir sehen, dass sein Tod kein gewöhnlicher Tod war. Gott selber hat die Sünden der gefallenen Menschheit auf sich genommen und getilgt. Und der letzte Punkt, Jesus wird wiederkommen aufgrund seiner Verheißung. So gewiss er das erste Mal gekommen ist, so gewiss wird er auch das zweite Mal wiederkommen. Und in der Bibel steht, der Menschensohn wird kommen zu einer Stunde, da wir es nicht erwarten. Und wenn Jesus kommt mit großer Macht und Herrlichkeit, dann wird sich wirklich jedes Knie beugen müssen. Und das große Gericht wird offenbar werden. Jeder Mensch hat auch jetzt noch die Möglichkeit, Ja zu ihm zu sagen. Ja zu jedem Menschensohn, der schon vor 2000 Jahren auf dieser Erde war. Er lebte ohne Sünde, voller Liebe und voller Barmherzigkeit. Und wir wissen, wie es ausgegangen ist. Gekreuzigt für unsere Missetaten. Er ist vom Tod auferstanden und sitzt nun zur Rechten des Vaters im Himmel. Wo stehst du, wo stehe ich, wenn er wiederkommt? Jesus ist ein liebender Gott. Die sich aber gegen ihn stellen und seine Gebote nicht halten, die werden gerichtet. So steht es in der Bibel. Deshalb lasst uns ihm entgegengehen, seinen Namen groß machen, wie wir es vorhin gehört haben, ihm loben und preisen. Und dazu gehört, dass wir Zeugnis ablegen. Zeugnis, wie er uns verändert hat. Jedes Testament, jede kleine Bibel soll die Menschen darauf aufmerksam machen, dass sein lebendiges Wort noch immer gilt und dass es noch immer Kraft hat. Wir dürfen das tun. Er hat uns so bestimmt. Er hat uns berufen, seine Erlösungstat in diese Welt hinauszutragen. Aber nicht bloß die Gideons sollen das tun. Jeder wiedergeborene Christ ist ein lebendiges Zeugnis für diese Welt. Und ich habe am Anfang gesagt, wer es glaubt, wird selig. ich habe das erleben dürfen, als ich vor 20 Jahren mein Leben in die Hände Gottes gegeben habe. Da hat sich vieles in meinem Leben verändert. Ich vertraue darauf, was Gott zu mir gesagt hat. Ich habe dich erwählt, dass du hingehst und Frucht bringst. Und wir wissen alle, das können wir tun durch den Heiligen Geist. Er wird uns führen und leiten. Und mir hat er auf Reha manchmal die richtigen Worte geschenkt zur rechten Zeit. Und ich habe gemerkt, wir dürfen uns nicht verstecken. Und wenn ich am letzten Tag entlassen worden bin, da bin ich zu meiner Stationsärztin gegangen und habe so eine kleine Bibel gegeben. Und sie war ganz überrascht und gleichzeitig beschämt. Sie war nämlich auch eine Christin, eine Baptistin. Und hat mir das einfach nicht sagen trauen. Wir merken einfach, wir dürfen uns outen, wir müssen uns nicht verstecken. Wir sind hineingeboren in diese Welt, um sein Evangelium weiterzugeben. Ich stehe nicht da, weil ich vielleicht kluger sei wie ihr oder cool. Ich möchte einfach die Ehre den Heiligen Geist geben. Selbst einfache Menschen, auch wie mich, kann er dazu benutzen, den Menschen die Botschaft weiterzugeben. Und keine Religionsgehörigkeit zählt. Unser Leben muss authentisch sein. Man muss uns abspüren, wenn wir dienen. Es muss auch unserem Leben erfahrbar sein. Das habe ich so oft gemerkt, auch wenn wir in den Schulen sind, wenn uns die Kinder Fragen stellen. Wir müssen das widerspiegeln an das, was wir glauben. Wir sind berufen, sein Erbe weiterzugeben, ja? Dass wir Kinder Gottes sind, erlöst und freigekauft durch seinen Sohn Jesus Christus. Und das ist kein Hokuspokus, das ist die Botschaft der Bibel. Wir können uns auch nicht rausreden oder unsere Verantwortung vor uns wegschieben oder uns verkriegen und den lieben Gott, wie man manchmal so einen guten Mann spielen lassen. Jeder Wiedergeborene ist von Gott dazu berufen, Zeugnis abzulegen, um Menschen mit der Hilfe und Gnade des Heiligen Geistes ein neues Leben zu ermöglichen. Ein neues Leben, das nur durch Jesus Christus möglich ist. Wer es glaubt, wird selig. Die Bibel und viele Menschen vor uns haben schon erfahren dürfen, wenn Jesus einst wiederkommt, dann werden uns die Augen aufgehen, dann werden wir wissen, was es heißt, wer glaubt, wird selig. Zum Schluss möchte ich euch noch was weitergeben, was ich jetzt erst kürzlich gehört habe. Ich habe von einer Studie gehört, dass fast ein Drittel aller Christen zurück in ihr altes Leben verfallen. Wenn das stimmt, dann herrscht meiner Meinung nach Alarmstufe Rot. Was will ich euch damit sagen? Wirklich Wiedergeborene sind durch Jesus Christus erlöst und gerettet. Durch Jesus sind wir gerecht vor Gott. Durch Jesus sind wir Kinder und Erben dieses allmächtigen Gottes. Nichts kann uns aus seiner Hand reißen, wenn wir an ihm dranbleiben. Diese Stellung, diesen Status, den haben wir vor Gott. Und wer das glaubt und danach lebt, der wird wirklich selig werden, wird leben in Ewigkeit. Wir stehen auf der Seite eines Siegers. Und wer da Bedenken hat, wer noch zweifelt, den empfehle ich, leg dein Leben in die Hände Jesu. Vertrau ihm, lass dein altes Ich los, geh auf die Knie vor Gott, du Buße, und er nimmt dich gern auf in die Gemeinschaft der Gläubigen durch seinen Sohn Jesus Christus. Und wer sich jetzt nicht sicher ist, ob das auch stimmt, was ich euch da suche, den kann ich nur empfehlen, probier es einfach aus, gib ihm dein Leben. Du hast eigentlich nichts zu verlieren. Am Ende deines irdischen Lebens stehst du einmal vor deinem Schöpfer, ob du willst oder nicht. Und dann gibt es nur ein Entweder-Oder. Entweder du warst für ihn oder gegen ihn. Dein Leben wird zeigen, was du gelebt hast. Amen.